Streck dich aus, schau auf Jesus, komm im Inneren, im Geistmensch zur Ruhe, sag Seele unter meine Füße, Gedanken unter meine Füße, Hitze unter meine Füße, jede Ablenkung unter meine Füße. Danke, Herr, dass dein Wort neu ist jeden Sonntag, dass du mich satt machst. Danke, dass ich eine Liebe für dich habe und danke, dass du mich nicht so lässt, wie ich bin, sondern dass du mich veränderst. Danke, dass ich mehr und mehr lernen darf, was ein reifer Christ ist, was ein weiser Christ ist, was ein Christ ist, der gewurzelt ist in Christus Jesus. Und danke, Herr, dass das alles für uns da ist, dass es uns gehört. Danke für jede Veränderung. Danke für jeden Schleifprozess. Vater, danke auch für jedes Nein, was du gesagt hast. Dein Nein ist genauso gut wie dein Ja, weil du vollkommen gut bist. Und bei dir kein Wechsel des Schattens ist, noch des Lichtes. Herr, du bist immer derselbe, du hast immer die gleiche Meinung. Du änderst deine Meinung nie. Du sagst nicht heute so, morgen so, sondern dein Wort steht in Ewigkeit. Und du stehst zu deinem Wort und zu deinen Aussagen, zu dem, was du uns verheißen hast und gegeben hast. Da stehst du dazu in aller Ewigkeit. Danke, dass wir so einen zuverlässigen Gott haben. Halleluja. Amen. Ich denke immer wieder an das Seminar, auch für mich selber, gell? Wo ich denke, wo Allah erlaubt zu lügen und Allah erlaubt dir deine Meinung zu ändern und Allah selber ist nicht zuverlässig. Was für ein Gott, hä? Der dir nicht mal deine Errettung zusichern kann. Wir wissen, wer dahinter steht. Brauchen wir nicht lange überlegen. Es ist nicht ein Gott, sondern es ist Satan selber. Aber wie viel mehr haben wir einen Gott, auf den wir uns absolut verlassen können? Ist es nicht Gnade? Ist es nicht ein absolutes Geschenk? Und ich freue mich immer wieder, dass ich wissen darf, dass mein Gott für mich ist. Ich möchte euch heute Morgen mal was sagen, was dich vielleicht aus den Latschen kippen lässt. Vielleicht ist es auch, denkst du, wow, kann das sein? Ich sage dir mal heute Morgen auf den Kopf zu, weißt du, warum es diese Erde gibt? Weil es dich gibt. Weißt du, warum es die Menschheit gibt? Weil es dich gibt. Weißt du, dass du die Erfüllung des Planes Gottes bist? Ist dir das bewusst heute Morgen? Ich will nicht hören, wie du es über dich selber denkst. Wenn du minderwertig denkst, schmeiß es raus. Wenn du demütig von dir denkst, bau es aus. Amen. Aber Gott hat diese Erde geschaffen, weil er dich liebt. Diese Erde ist wunderschön, obwohl sie schon gefallen ist. Wir haben es letzten Sonntag von Vanessa gehört. Die vorsintflutliche Erde war noch viel schöner als das, was wir jetzt haben. Aber selbst jetzt, wenn man einen Sonnenuntergang sieht, wenn man durch den Wald geht, wenn man die Natur sieht, also mich begeistert es. Ja, ich finde, grün ist absolut beruhigend. Wenn die Bäume lila wären oder gelb, das wird mich nervös machen. Und Gott hat die Bäume grün gemacht, weil er weiß, es beruhigt dich. Stell dir mal vor, der Himmel wäre rot. Das wäre ja furchtbar. Der Himmel ist blau, das beruhigt auch. Die Wolken sind weiß, weil es dich beruhigt. Gott hat diese Erde für den Menschen geschaffen und nicht den Menschen für die Erde. Das ist, was dir alle Umweltschützer sagen. Du musst dich ändern, um diese Erde zu retten. Diese Erde wird nicht gerettet, die wird vergehen. Du bist gerettet. Diese Erde ist Mittel zum Zweck für dich. Nicht du bist Mittel zum Zweck für die Erde. Habt ihr das verstanden? Gott hat die Erde geschaffen für dich. Er hat diesen Planeten wunderschön gemacht für dich. Amen. Mach dir das mal bewusst heute Morgen. Die ganze Welt und die Herren dieser Welt und die Leiter und Könige dieser Welt behaupten irgendwas. Sie behaupten, das gehört alles ihnen. Die Illuminaten behaupten, sie hätten das Recht, die Menschheit auf 500 Millionen zu reduzieren. Das ist ihre Agenda, kannst du nachlesen. Das verstecken die nicht mal. Denen ihr Ziel ist, die Menschheit zu reduzieren auf 500 Millionen. Eine Elite zu schaffen. Im Prinzip nichts anderes wie eine arische Rasse, das ist dasselbe, was der Hitler gesagt hat. Nur auf eine andere Art und Weise. Der Teufel ändert seine Pläne nicht und Gott auch nicht. Amen. Aber unser Gott ist der Gott, der immer noch herrscht. Amen. Oh, das war aber schwach, ganz schwach. Glaubt ihr das nicht, dass unser Gott herrscht? Unser Gott herrscht. Der Teufel will dir jeden Tag was anderes erzählen. Er sagt, schau hierhin, schau mal dorthin, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das nicht so, warum ist das nicht so? Kennt ihr dieses Spielchen, wo du dich dann am Ende fragst, wo ist denn Gott in dem allem? Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Ich muss mir jeden Tag sagen, in dieser Zeit, in der wir leben, mich mir selber, meiner Seele. Thomas Geist spricht zu Thomas Seele, weil die beiden mögen sich nicht besonders. Wer im Geist lebt, soll im Geist herrschen, sagt Paulus. Warum? Er weiß warum. Weil die Seele quatscht Zeug, was der Geist nicht quatscht. Mein Geist ist vollkommen eins mit dem, was Gott sagt. Mein Geist hat noch nie gezweifelt, dein Geist auch nicht. Dein Geist ist vollkommen eins mit allem, was in der Bibel steht. Er hat das Ja und das Amen ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Alles gut. Um deinen Geist brauchst du dich nicht kümmern. Deine Seele geht durch eine tägliche Erneuerung. Und sie ist diejenige, die in die Nachfolge des Geistes kommen muss. Christen, die das nicht verstehen und das nicht gelernt haben, denn ihr seid ja alte Hasen, ich predige das ja schon ewig, die sind alle in der Klapsmühle. Ich war vor Jahren, vor 15, 18 Jahren in Weinsberg, in der psychiatrischen Klinik. Da hat der Arzt zu mir gesagt, oh, Sie sind Pastor, um Gottes Willen, bitte gehen Sie. Wir haben die Schnauze voll von euch. Sag ich, warum? 2/3 der Insassen sind wiedergeborene Christen. Sag ich, was läuft denn hier schräg? Ja, die haben alle einen an der Waffel. Und ihr Typen kommt hier rein, wir haben sie therapiert und geben ihnen Medizin. Und da sind sie normal, da kommt ihr rein, macht sie alle wieder wuschig, weil euer Jesus alles kann. Und dann müssen wir die Nacharbeit machen und die wieder runterholen. Interessant, ne? Wenn sowas ein Arzt zu dir sagt, da freust du dich. Aber ich habe mich Jahre gefragt, warum ist das so? Das ist völlig logisch. Wenn die Seele nicht in die Nachfolge des Geistes kommt, dann kriegst du einen an die Waffel. Und die Welt da draußen ist voll von Christen, die einen an der Waffel haben. Weil sie nicht verstanden haben, dass sie aus dem Geist herrschen müssen. Stimmt's? Aber wenn du es gelernt hast, der Seele zu sagen, Seele, halt mal die Schnauze jetzt. Halt einfach mal die Schnauze. Dann kommst du in eine Nachfolge mit deiner Seele, das ist gut. Das ist gar nicht mein Thema, ich bin ganz woanders heute. Aber ich spüre vom Heiligen Geist, das ist die Einleitung. Ihr müsst aufpassen. Wo empfindet ihr Angst? Wer weiß es noch? In der Seele. Im Geist auch? Nein, dein Geist kann sich nicht fürchten, ist unmöglich. Amen. Deswegen können Leute wie Petrus, der ein Angsthase war und Christus verleugnet hat, wo er in der Seele war, wird auf einmal zum Tiger und sie peitschen ihn aus und sagen, rede nie wieder im Namen Jesu. Und er sagt, ganz cool und lässig, interessiert mich doch nicht, ich kann nicht anders. Hier war die Seele am Quasseln und hier der Geist. Amen. Und da wollen wir hin. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen, oder? Es ist wichtig für uns. Philipper 3, Vers 12. Da schreibt Paulus etwas Interessantes. Er sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht am Ziel. Bist du schon am Ziel? Bin ich schon am Ziel? Wir sind noch nicht am Ziel. Aber der Weg ist das Ziel. Für Christen ist der Weg das Ziel. Amen. Sonst wird im Wort stehen, bekehre dich, nimm dir eine Pistole und schieß dir den Kopf. Wenn das Ziel wäre, dass du sofort hochkommst. Aber das wissen wir, das ist nicht das Ziel. Richtig? Oder es würde stehen, jeder, der sich bekehrt hat, noch eine Woche zum Verabschieden, dann holt ihn der Herr. Steht auch nicht im Wort. Aber viele Christen denken und leben so. Immer wieder treffe ich Christen, die sagen, ich bin lebensmüde. Darf ich gehen? Kommt ein Selbstmörder in den Himmel? Warum denkt man so? Weil die Seele nicht mehr verkraftet, was hier abgeht, und der Geist etwas anderes will wie die Seele. Das ist ein Kampf, versteht ihr? Und unser Kampf ist nicht im Geist. Unser Kampf ist in der Seele. Der Seele zu sagen, Gott ist gut. Ich muss in meiner Seele jeden Tag sagen, jeden Tag. Ich als Pastor, als alter Hase, muss meiner Seele jeden Tag sagen, Gott ist gut. Manchmal höre ich was in den Nachrichten, dann denke ich drüber nach, dann fängt es an zu rattern. Und es ist so ein kleines Zahnrad im Getriebe. Fängt an zu drehen. Was macht der Rest des Getriebes? Dreht mit durch. Versteht ihr, wie das funktioniert? Es fängt alles mit dem Gedanken an. Und dann beschäftigst du dich und dann füttert dich der Teufel. Dann ruft dich jemand an, dann kriegst du eine E-Mail, das Ding wird immer größer. Puff. Und dein Gott wird immer kleiner, das wisst ihr ja. Gott wird immer kleiner und das Problem immer größer. Das ist Seele. Geist ist, Gott wird immer größer und das Problem immer kleiner. Das ist der Geist. Halleluja, wo wollen wir sein? Im Geist oder in der Seele? Wisst ihr, deswegen mag ich das Wort Seelsorge nicht. Überhaupt nicht, aber ich habe noch keinen anderen Begriff gefunden. Ich mache auch keine Seelsorge, weil ich es keiner Seele besorge. Dann wäre ich immer als böse dargestellt. Weißt du, deine Seele, für die gibt's nur einen Job. In Einklang mit dem Geist zu kommen. Die Seele ist eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Die Seele ist wie die Fahne im Wind. Die ist immer da, wo Hurra ist. Habe ich euch ja gesagt mit der Prüfung. Könnt ihr euch erinnern? Vor der Prüfung sagt deine Seele, oh Gott, das wird nichts. Du hast nicht genug gelernt, du kannst es nicht, du bist dumm. Du fällst durch. Dann bestehst du die Prüfung, was macht die Seele? Hey, tschakabum, hey, habe ich doch gleich gesagt, dass wir Zweites drauf haben. Habe ich schon mal erlebt, selber schon mal so Gefühle gehabt. Wo du merkst, wer spricht denn da? Wer redet denn da die ganze Zeit dumm Zeug? Wer macht mich hier gaga? Das ist deine Seele. Und wenn du gelernt hast, deine Seele zum Schweigen zu bringen, dann kommst du in eine Richtung, wo der Geist mehr und mehr anfängt zu herrschen. Deine Seele sagt, ich möchte jetzt eine Zigarette. Dein Geist sagt, nix gut diese. Einer von beiden gewinnt. Deine Seele sagt, oh, mir geht's heute gar nicht gut, komm, ich besauf mich heute. Dein Geist sagt was anderes. Richtig? Deine Seele sagt, komm, ess noch einen zweiten Teller. Komm, bestell dir nicht nur 2 Kugeln Eis, bestell dir 5. Das tut dir jetzt gut. Kann man endlos weitermachen. Du hast schon 20 Kleider im Schrank. Davon ziehst du sowieso nur 3 an. Das sind deine Lieblingskleider, die anderen 17 hängen rum. Und deine Seele sagt, komm, geh doch mal wieder shoppen. Ich hätte noch Platz für 5 weitere Kleider. Das ist bei jedem anders. Richtig, stimmt's? Aber wir erwischen uns dabei. Deine Seele will befriedigt werden. Im Sexuellen fange ich gar nicht an. Deine Seele will befriedigt werden. Und deine Seele ist wie eine Ratte, wenn du die fütterst, die wird immer kleiner. Nee, andersrum, gell? Die wird immer größer. Und je mehr du fütterst, desto mehr Hunger kriegt die. So ist es mit den Drogen. Drogen ist das beste Beispiel. Die meisten haben angefangen mit Kiffen. Kiffen ist easy. Kiffen ist nicht, das ist doch nur Spaß. Komisch ist, dass sie 5 Jahre später vollkommen heroinsüchtig sind. Warum? Weil es war erst ein Joint am Freitag. Dann war es Freitag und Samstag. Dann war es Freitag, Samstag und Sonntag. Ihr seid gut. Wir haben ein paar Kiffer unter uns. Nee, ein paar ehemalige. Hoffe ich doch zumindest. Und dann ist es täglich. Und dann reicht das Kiffen nicht mehr. Dann reichen 3 Joints am Tag nicht mehr. Ich kenne genug, ist bei jedem dieselbe Story. Ich habe es noch nie anders gehört. Und dann sucht man nach was härterem und noch was härterem. Und dann wird das immer mehr. Und so ist die Seele. Die Seele ist nie befriedigt. Also Seelsorge, was nützt es jemand? Wenn man das Wort im Kern nimmt. Nichts. Trainiere den Geist der Menschen, dein Geist, mit dem Wort Gottes. Und dann herrschst du im Leben an Christi statt. Wie reagierte Jesus auf den Teufel? Ich bin der Sohn Gottes. Was erlaubt es sich mir zu nahen? Hat Jesus so reagiert? So reagieren manche Christen. Ich bin der große Prediger. Was erlaubt der Teufel sich mir zu nahen? Ich bin Reinhard der Bonke. Ich bin Benny von hin und fort. Von her und zu. Das interessiert den Teufel überhaupt nicht. Es hat ihn nicht mal interessiert, dass Jesus Gottes Sohn war. Das wusste er. Deswegen kam er. Seid ihr bei mir? Es war warm heute, aber gut. Wie reagierte Jesus? Es steht geschrieben. Und hier trennt sich immer wieder die Spreu vom Weizen, von den Reifen und den Unreifen, von den erfolgreichen und den erfolglosen Christen. Nämlich erfolglos und unreif bleiben alle, die nichts mit dem Wort zu tun haben wollen. Wie oft ich das gehört habe in meinem Leben. Thomas, das ist mir zu schwer. Bibellesen ist so langweilig. Ich verstehe gar nichts. Dann lies weiter, bis du es verstehst. Nimm dir mal einen Vers und lest den ein Jahr lang, wenn du nichts verstehst. Irgendwann macht's Klick. Ich sträube mich immer vor Christen oder Leuten, die mir erzählen, sie haben dieses Jahr 5-mal die Bibel durchgelesen. Schön für dich. Das ist genauso, wenn du sagst, ich war im Restaurant, ich habe 5-mal die Karte hoch und runter gefressen. An einem Tag. Schön für dich. Ob das dir gut tut, glaube ich nicht. Aber ein Steak oder ein Schnitzel oder keine Ahnung, das ist lecker. Und das zu verdauen, zu kauen, zu verinnerlichen und zu merken, das ist das, was heute dran ist. Amen. Das ist, was uns Kraft gibt. Halleluja. Zurück zu dem Vers. Ich bin noch nicht am Ziel, sodass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran. Paulus sagt, ich setze alles daran. Wir auch? Sind wir dafür bereit zu sagen, ich setze alles daran? Oder leben wir unser Leben in einem Spiel? Die meisten Christen noch, vor allem im Westen, wir leben im Lalaland. Wir denken, das ist alles ein Spiel. Ich habe euch gesagt, Corona ist die Generalprobe. Da kommt noch was viel Heftigeres auf uns zu. Ihr werdet sehen. Ich habe krasse Träume in letzter Zeit. Krasse Träume. Und jedes Mal, wenn ich aufwache, bin ich erleichtert und denke, hoffentlich war das nicht von Gott. Aber die Träume sind heftig. Glaubt ihr, dass wir ewig in diesem Lalaland, in diesem Zustand bleiben? Ich beweise euch heute noch das Gegenteil. Aber das ist das Ziel. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Von welchen Dingen? Von den Dingen des Geistes. Von Geistmensch. Wenn ich dir sagen würde, morgen kommen welche und die bringen dich um wegen deinem Glauben. Was ist deine Reaktion jetzt? Wenn du spüren würdest, das ist jetzt nicht nur eine rhetorische Frage oder eine Frage, die der Thomas stellt, es ist die Wahrheit. Du würdest jetzt sofort spüren, ja, das stimmt, morgen gehe ich in die Ewigkeit. Freust du dich? Hast du Angst? Kannst du jetzt schon deinen Peinigern vergeben? Oder denkst du, Herr, Feuer vom Himmel auf sie? All diese, versteht ihr? Die meisten Christen, die nicht von dieser Gemeinde sind, mit denen ich zu tun habe, wenn ich denen so eine Frage stelle, ich sehe das Entsetzen in ihren Augen. Die wollen ewig leben. Ich will nicht ewig leben, ich lebe schon ewig. Im Geist lebe ich jetzt heute schon ewig. Der Teufel kann meinem Geist nichts tun. Er kann dieser Hülle was tun. Er kann meine Seele beängstigen und quälen jeden Tag, wenn ich es zulasse. Kann ich in Angst und Furcht verbringen, jeden Tag, die nächsten Jahre. Aber er kann meinem Geist nichts tun. Nada, etche, betche, blablabla. Der Sammy kam mal vom Kindergarten und hat er zu uns gesagt, zu Bärbel und zu mir, Ellebett, Ellebett. Jede, eine Woche lang, Ellebett. Und mir, was soll denn das heißen? Und dann irgendwann sage ich, Herr, was heißt denn das? Und dann sagt der Herr, das heißt etche, betche, der kann's nur nicht. Ha, haben wir einen Lachkrampf gekriegt. Ellebett, Ellebett, das war dann ewig lang, war das der Spaß in der Familie, der Ellebett. Anstatt etche, betche. Was heißt denn etche, betche? Du kannst mich mal... Ja, das darfst du sagen zum Teufel, dann weiß der, wer du bist. Weißt du, wann der Teufel vor dir Angst bekommt? Wenn er weiß, dass du weißt, wer du bist. Vor Jahren hat Gott zu mir gesagt, Thomas, du wirst erst keine Angst mehr vor dem Teufel haben, wenn du keine Angst mehr vor mir hast. Die meisten Christen haben Angst vor Gott. Sie kennen den Vater nicht, sie können nicht beten, aber lieber Vater. O heiliger Heiland im Himmel, ich krieg da Gänsehaut, aber nicht positiv. Und ich mache mich nicht lustig über die, ich bin entsetzt. Bin entsetzt. Das ist wie im Kaiserreich, wo die Kinder, die Eltern mit in der dritten Person ansprechen mussten. Könnte er ihm sagen, meinem Vater, ich hätte gern noch etwas zu essen? Wenn in der Bibel steht, aber lieber Vater, was will dann, wie Gott du ihn ansprichst? O heiliger Vater, ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Aber wenn du irgendwann mal dieses Jahr noch die Zeit findest für mein kleines Gebet. Das ist doch dummes Zeug, Leute. Wenn dein Kind so mit dir sprechen würde. Oder du bist irgendwo im Restaurant, die Kinder sprechen am Nachbartisch so mit ihren Eltern. O du heilige Mutter, die du mich 9 Monate getragen hast und mich dann herausgeboren mit Schmerzen, darf ich mir noch einen Nachtisch holen? Da würdest du doch sagen, was? Guck mal nach der Telefonnummer vom Jugendamt. Da stimmt doch was nicht. Was glaubst du, wie es dem Vater geht, wenn manche seine Kinder so beten? Die sind nie übergegangen von Stiefkind sein in Kind sein. Wenn überhaupt. Amen. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat, ich strecke mich aus nach dem Ziel, was vor mir liegt, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und hier liegt der Hund begraben. Manche bekehren sich und dann darf Jesus der Brieffreund sein. Ich schreibe ihm einmal in der Woche einen Brief, das sieht aus wie der Bestellschein beim Kaufland. Salat, Äpfel, Gurken. Ich brauche noch ein neues Auto, ich brauche eine Frau, ich brauche einen Job. Machen Sie alles runter, ich brauche einen Parkplatz nächste Woche. Und Jesus ist der Bestellscheinerfüller, der Weihnachtsmann. Leider. Aber Jesus will nicht dein Brieffreund sein, er will aktiv in deinem Leben sein. Er will dir sagen, das Gute ist schlecht, mach das, lass es. Das ist Beziehung, das ist Gemeinschaft. Amen. Und leider kommen die meisten Christen nicht von diesem, ich habe mich jetzt bekehrt, in ein, ich liebe jetzt den Vater. Wisst ihr, was die meisten Leute Probleme haben, wenn sie sich bekehrt haben? Das sind die, die mit der Angst vor der Hölle sich bekehrt haben. Die meisten Prediger, 9 von 10, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst, du bist ein Sünder. Kennt ihr diese Sachen? Und die Leute bekehren sich aus Angst vor der Hölle. Und dann wissen sie, oh, jetzt komme ich in den Himmel, und dann leben sie genauso wie vorher, weil sie keine Liebe zum Vater haben. Seid ihr bei mir? Jesus sagt, liebst du mich? Hältst du meine Gebote? Punkt. Ganz einfach. Aber sie können es nicht, weil sie ihn nicht lieben. Sie wollen ihn auch gar nicht lieben, weil die Botschaft der Bekehrung war nicht Liebe. Die war, du kommst in die Hölle, wenn du dich nicht bekehrst. Ist nichts anderes wie die katholische Kirche. Du wirst als Baby getauft und aufgenommen in die Gemeinschaft der Heiligen und jetzt kannst du leben wie Drecksau. Du kannst der Vorsitzende vom Karnevalsverein sein. Du kannst 3 Bordelle leiten. Alles gut. Kommst in den Himmel. Und wenn es ganz schlimm war, dann kommst du noch 3 Tage ins Fegefeuer. Aber dann holt der Heiland dich raus, weil der kann dich nicht leiden sehen. Mann, Mann, Mann. Aber Leute, die sich bekehrt haben, die Botschaft, die echte Botschaft vom Evangelium gehört. Der Vater liebt dich. Und weil er dich liebt, hat er seinen Sohn ans Kreuz gesandt, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und die Leute, die sich so bekehren mit dieser Botschaft, die brennen und sagen, jetzt will ich aber den Vater wirklich kennenlernen. Zeig mir den Vater. Nein, Bruder, jetzt bist du in unserer Gemeinde. Du musst jetzt jedes Seminar besuchen. Ich hatte hier ein Ehepaar von einer anderen Gemeinde. Kamen zu mir und sagten, sie wollen heiraten, sie dürfen nicht. Weil sie müssen erst durch den Ältestenrat in der Gemeinde. Und wenn der Ältestenrat zustimmt, dann dürfen sie heiraten. Das ist aber ein Prozess von 2 Jahren. Ich lüge euch nicht an, das habe ich hier live erlebt. 2 Jahre dauert es, bis die heiraten dürfen. Da müssen sie durch ein Eheseminar, was 1500 Euro kostet in etwa. Und es geht 12 Monate lang. Was sagt die Bibel? Was Gott zusammen soll? Aha, wer hat's zusammengefügt? Der Älteste, der Bruder Günther. Ist der Bruder Günther, weißt? Der ist schon 30er gläubig. Der hat schon vieles erlebt. Der hat schon vielen gesagt, mit euch, das geht nicht gut. Ihr werdet euch scheiden lassen. Und dann ist genauso gekommen, weil der Bruder Günther weiß es besser. Mann, Mann, da ich so Pumpgun. Aber geht halt nicht, ne? Wisst ihr, an was mich das erinnert? An die Bibelstelle. Sie wollen nicht ins Himmelreich und verschließe noch für die, die rein wollen. Leute, da möchte ich, zu dieser Gruppe möchte ich absolut nicht gehören. Mit allen Fehlern, die ich habe und alle Fehler, die ich mache, möchte ich nicht zu denen gehören, die eines Tages vom Herrn stehen und er sagt, was hast du gemacht? Und der Herr sagt, ja, ich weiß, was du gemacht hast, den Himmel zugemacht. Glaubt ihr, dass das passiert? Was passiert mit so einem Ehepaar oder so ein junges Pärchen, die heiraten wollen? Und ihnen wird gesagt, 2 Jahre. Ich weiß, wo das endet. In der Kiste. Vorehelicher Sex. Und dann, wenn sie das gemacht haben, dann sind sie genau da, wo der Teufel sie haben will. Sie fühlen sich schlecht. Verdammnis kommt in ihre Emotionen. Ihre Seele dreht am Rad. Kennt ihr das Spiel, was wir heute gerade drüber reden? Und dann kommt es zum Punkt, wo der Teufel sagt, komm, heiratet standesamtlich, der Rest ist doch Banane. Oder am besten ist, ihr heiratet gar nicht. Ändert sich ja eh nichts. Die Christen hassen euch, der Pastor hat euch verflucht, der Bruder Günther hat's prophezeit. Mann, Mann, Mann. Die möchte ich nicht sein. Ihr? Wollt ihr so sein? Nächster Vers. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Das ist gesund. Ich habe immer Angst vor denen, die hinstehen und sagen, Chaga, ich kann es. Die machen mir Angst, so Leute. Egal in welchem Bereich. Chaga, ich kann es. Wisst ihr, das sagen die ja so nicht. Die Bärbel ist 20 Jahre alt, hat frisch die Vanessa bekommen. Die liegt ihr auf dem Arm. Und da kommt die liebe Schwester. Na, Bärbel. Du guti du, gell? Hab ich frische Mama geworden. So halt man das Baby nicht. Da kriegt's Bauchweh. Du musst anders halten. Kennt ihr das? Das sind die Besserwisser. Diese, ich habe es alles verstanden. Ich weiß alles. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Richtig? Liebe ist nicht arschig. Liebe ist nicht klugscheißerisch. Liebe ist nicht bevormunden. Und Liebe ist auch nicht alles besser wissen. Und die verpacken es immer so schön. Wenn die schon anfangen mit dem das sucht bei mir jedes Haar einen Stehplatz. Kennt ihr das? Über die Jahre hat man so eine Sensibilität entwickelt. Ich hoffe, du auch. Wo du schon gleich diesen religiösen Geist spürst, das sich verkleidet als Wolf im Schafspelz. Da muss sofort alle Alarmglocken angehen und sagen, Moment, halt, stopp. Okay? Und du musst immer aufpassen bei jeder Geschichte, dass du nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällst, sagst, ich lass mir nichts mehr sagen. Dann bist du ihm genauso auf den Leim gegangen. Weil es gibt Muttis, die Muttis lieben. Und die haben super Tipps für dich. Aber mit Liebe. Okay? Eines aber tue ich. Sag mal, eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist erinnert dich immer nur, hör mir gut zu, immer nur an deine Zukunft. Und deine Zukunft ist gut. In Jeremia heißt es, da sagt Gott, da spricht der Vater selbst und sagt, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über dich habe. Gedanken des Wohlergehens und der Zukunft und der Hoffnung. Amen. Der Teufel erinnert dich nie an deine Zukunft, niemals. Er erinnert dich nur an deine Vergangenheit. Weil damit kann er arbeiten. Und du willst Pastor sein, Thomas? Oh Gott, wie oft er mir das gesagt hat im letzten. Nächstes Jahr habe ich mein 20-jähriges Pastorenjubiläum. Wie oft er mir das in diesen 19 Jahren gesagt hat. Und du willst Pastor sein? Und mit jedem Messer, was ich im Rücken gesammelt habe. Ich habe daheim eine ganze Wand voller Messer von Christen. Ich weiß nicht, warum die alle in meinem Rücken lassen, aber es ist eine schöne Galerie. Mach ich mal ein Museum draus. Das versteht nicht jeder, aber ist okay. Manche wollen es vielleicht nicht. Oder manche denken, oh, mein Messer. Kann ich das zurückhaben? Ja, dreh dich rum. Nee, Spaß. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst. Nicht, oh, der Pastor hat gesagt, ich soll es hinter mir lassen, dann mache ich es halt so. Das wird nichts. Du musst bewusst hinter dir lassen. Bewusst hinter dir lassen. Lots Frau, dreh dich nicht um. Sonst wirst du zu einer Salzsäule. Dreh dich nicht um. Was blockiert uns? Die Vergangenheit. Du warst für dies, du warst für das, du hast für dies gemacht, du hast für das gemacht. Findet ihr euch da? Was macht Gott? Er gibt dir eine Vision, er gibt dir einen Plan, er sagt dir vielleicht, hey, mach dich selbstständig und du fängst an, so schwanger zu werden. Es blubbert und sprudelt, die Brause in dir fängt an, so blubblubblub. Und du fängst an so und denkst, vielleicht hat Gott dir gesagt, mach einen Kiosk. So einen schönen amerikanischen alten Wagen aus Alu. Kennt ihr die? Und dann tust du vielleicht den rot lackieren und du machst die beste Currywurst der Welt. Und du fängst an, eine Vision fängt in deinem inneren Auge an. Sei bei mir. Du siehst das Plätzchen, du siehst den Wagen und auf einmal merkst du so, wow, da gibt's eine Firma, die verkauft solche Wegen und das gerade einem Sonderangebot, weil der Käufer abgesprungen ist. Ich brauche nur 2/3 davon bezahlen. Dann ziehst du irgendwo beim Rewe-Parkplatz ein kleines Schild, Rewe sucht oder vermietet so einen kleinen Platz für jemanden, der eine Bude hinstellen will. Und du merkst, wow, die Dinge fliegen mir zu. Das ist, wo du schwanger wirst mit den Dingen Gottes. Das ist noch nicht da, aber du siehst es schon. Könnt ihr mir folgen? Was macht es in dir? Freude, Hoffnung, Begeisterung. Du bist aufgeregt. Das ist, was vom Vater ist. das, was da hinten liegt, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast. Und er sagt dem Teufel, du kannst alle Sommer haben. Die interessieren mich nicht mehr. Du musst dich vollkommen von dir selber lösen. Wie geht es? Indem du deiner Seele sagst, halt die Schnauze. Amen. Das beste Zeugnis, was mir je ein Mann geschrieben hat im Internet, war, wo er diese Predigt angehört hat. Die ist ja schon 4, 5 oder 6 Jahre alt, wo ich das erstmal drüber gepredigt habe. Da hat er mir geschrieben, ich war total in der Seele. Ständig hatte ich Psychopharmaka bekommen. Dauernd war ich in Behandlung. Dann habe ich ihre Predigt gehört und habe gedacht, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der Mann. Was predigt der? Finde ich cool sowas. Weil das zeigt mir, er beschäftigt sich damit. Und dann habe ich mir gedacht, eine Stimme sagte, probier's doch mal aus. Was kannst du verlieren? Ich weiß, wer die Stimme war. Und dann habe ich das ausprobiert, gesagt, Seele, halt die Schnauze heute. Ich hatte einen super friedlichen Tag. Und so ging das weiter. Und jetzt schreibe ich Ihnen, dass ich schon 14 Tage mache und mir geht's so gut wie noch nie. Amen. Was hat er gemacht? Er hat die Wahrheit gehört, die Wahrheit macht frei. Und sie gibt dir ein Anweisungsbuch, eine Bedienungsanleitung. Wie mache ich das? Wie muss ich das machen? Ich sag meiner Seele, halt die Schnauze. Weißt du, du kannst auf die Couch liegen vom Psychiater und der hört dir zu und er sagt, ach Gott, Mensch, Thomas, hast du so eine schlimme Kindheit gehabt? Was, deine Eltern haben dich nicht geliebt? Nein. Die haben dich nie in den Arm genommen? Nein. Du durfst nie bei denen im Bett schlafen? Nein. Die haben dich nie ermutigt? Nein. Die haben dich jeden Tag runtergeputzt? Ja. Könnte ich machen, ist alles wahr. Ist meine Kindheit. Und dann wird er sagen, oh, das ist aber echt schlimm. Menschenskinder, boah, sie brauchen eine Kur, sie müssen zur Kur. Und dann kommt die nächste Kur und dann bist du bei irgendwelchen Leuten unter der Kur. Aber ob das gut ist, was macht es? Es füttert wen? Die Seele. Und was macht die Seele? Die wird ganz fett. Wird's jetzt besser oder schlechter? Red mit mir. Es wird schlimmer und es wird über die Jahre immer schlimmer. Leute mit Angst, das wird immer schlimmer. Zum Schluss haben die vor allem Angst. Gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Manche haben so Ticks, oder wie nennt man das so, wo sie 100-mal die Hände waschen müssen am Tag, weil überall die Bakterien sind. Die meisten leben aber in ihm, nicht drumherum. Die meisten Bakterien leben in dir, in deinem Darm, und die sind sogar gut, in deinem Mund. Die kränksten Kinder sind die, wo mit Sakrotan aufgewachsen sind. Die gesündesten sind die vom Bauernhof, wo alles mal in die Jauchegrube fallen. Die duften eine Weile, aber das wären dufte Typen. Das ist wirklich wahr. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Leute, das müsst ihr tun. Ihr müsst euch konzentrieren auf das, was vor dir liegt. Wenn morgen die Entrückung ist, kannst dich heute schon freuen. Amen. Manche, wenn's Opfer eingesammelt wird, die haben so einen Geldbeutel aus speziellem Leder. Ist vor allem in der Christenheit verbreitet. Dieses Leder ist Zwiebelleder. Sobald sie reinschauen, kommen ihnen die Tränen. Und wenn sie dann geben müssen, dann wird ihr Herz ganz schwer. Und wenn du denen sagst, komm, gib von Herzen, machen die, weil da am Hintern ist der Geldbeutel. Da fassen die, oh. Gott hat einen Sinn für Humor. Ich habe das mal gepredigt gehabt und da sagt Gott zu mir, sag das so. Gesichter waren sehr lange. Na, ich sag, wenn ich euch jetzt heute sagen würde, und ihr würdet das alle glauben, ohne Zweifel, heute Abend um 22 Uhr kommt Jesus, ist die Entrückung. Und jetzt sammeln wir Opfer ein. Da würden alle freudig alles geben, was sie haben. Warum? Weil sie denken, ah, dann mache ich dem Heiland heute nochmal erfreut, gell? Und morgen kann ich ja eh nichts mehr kaufen, weil da bin ich ja nicht mehr da. Herr, ich schenke dir mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Kinder, alles gehört dir, Heiland. Krass, oder? Überführt? Habe ich euch überführt? Leb jeden Tag so, wie wenn es der letzte wäre. Und freu dich auf morgen. Amen. Gib mit freudigem Herzen oder gib gar nicht. Das ist der Punkt. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Nächster Vers. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Das heißt, ich bin fokussiert, ich gehe meinen Weg, ich gehe vorwärts. Ja, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich bin fokussiert. Ist das nicht cool? Ich habe ein bisschen neuere Übersetzung, aber oder eine ältere, ich weiß es nicht. Aber da steht es ein bisschen anders. Aber das gefällt mir. Fokussiert sein. Fokussiert sein. Die meisten Christen sind nicht fokussiert. Am Seminar im Islam habe ich euch gesagt, die denken in 100 Jahre Schritten. Könnt ihr euch erinnern? 100 Jahre ist für die super. Wir denken heute, morgen, knapp noch nächste Woche und dann hört es schon auf. Wir wissen nicht, was ist nächstes Jahr. Der Herr hat es gegeben. Que sera, sera. So leben die meisten. Die haben kein Ziel, kein Fokus. Die sagen sich nicht, heute bin ich hier, wo will ich in einem Jahr sein? Amen. Hast du dir schon mal Ziele gesetzt? Wo will ich in einem Jahr sein? Wo willst du, die wichtigste Frage ist, wo willst du mit deinem Glauben heute in einem Jahr sein? Willst du immer noch zweifeln fürs Bauchweh, für den Husten? Oder denkst du an Tode auferwecken schon? Und das ist nicht eine Methode. Tode auferwecken ist nicht ein Hobby. Das ist nicht, wo man jetzt rumläuft und auf den Friedhof geht und alle rausruft oder so. Wo manche denken, hey, ich hab's jetzt drauf, jetzt. Unabhängig vom Herrn geht da gar nichts. Amen. Wenn Gott mit dir ist, fällt dein Schatten auf die Kranken und die stehen auf und sind geheilt. Du hast gar nichts gemacht, nur dein Schatten. Gott hat einen Sinn für Humor. Was er sagt, ich bin mit dir, aber du musst mit mir sein. Dann bin ich mit dir. Nächster Vers. Jetzt kommt ein Satz. Der ist schwer wie Blei. Ich hoffe, dass er Substanz hat in deinem Leben. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, Wer macht einen Christ zu einem geistlichen Christ? Zu einem reifen Christ? Wer? Hier steht alles. Danke, Lydia. Der Glaube macht dich zu einem geistlich reifen Christen oder du bleibst ein Unreifer. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein, obwohl er Herr über alle, immer wieder dasselbe, die ganze Bibel durch, von Anfang bis zum Schluss. Ja, mein Pastor betet für die Kranke. Super. Hoffentlich wirst du nie krank, weil der Pastor ist im Urlaub nächste Woche. Sein Wort in meinem Mund ist genauso stark wie sein Wort in seinem Mund. Und wenn wir nicht mehr predigen, predigen die Esel. Die Steine sollen sprechen, hat Jesus gesagt. Die sprechen schon lang. Ihr wisst ja, ein Magnetband in der Kassette ist ein Stein. Steine sprechen. Alles erfüllt sich in der Bibel. Aber ob er das gemeint hat, weiß ich nicht. Aber es ist interessant. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz. Nur die Reifen, nicht die Unreifen. Die Unreifen kapieren das gar nicht, was du von ihnen willst. Und die nicht im Glauben stehen, kapieren auch nicht, was du von ihnen willst. Die sitzen da und was will der von mir? Warum ist der so aggro? Dein Glaube kommt so aggro rüber. Also das ist mir zu radikal. Das will ich nicht. Schon mal so Christen erlebt? Du bist mit denen auf der Titanic und sagst, das Ding geht unter, 100 pro. Nein, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Das hat dir der Geist nicht offenbart. Das Schiff ist unsinkbar, steht sogar drauf. Haben sie bei der Einweihung gesagt, unsinkbar. Das war schon das Urteil, dass es sinkt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn sie rufen werden, Friede, Friede, wird das Unheil sie umso schneller. Kennt ihr? Hat sich eine Prophetie erfüllt. Eine Bibelstelle. Und du sagst denen, kannst du schwimmen? Nein, dann such dir eine Schwimmweste. Oh, das Ding ist so sperrig und was soll ich da jetzt damit? Zieh es an. Halt, lass es an. Zieh es nicht mehr. Nein. Sie verstehen dich nicht. Sie können nicht, weil sie in einer anderen Welt leben. Aber die geistlich Reifen begreifen, wo das Ziel ist, begreifen, was vor sich geht. Und sie richten sich voll auf das Ziel aus. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Ist das nicht super? Wie ist das genau gemeint? Hey, da steht, Gott wird mir die Klarheit schenken. Also gut, entspanne ich mich wieder. Warum? Weil der Heilige Geist mich in alle Wahrheit führt und leitet. Sein Job. Okay? Wie oft ich von Christen höre, ja, die Geistesgaben sind mit den Aposteln gestorben. Weil Gott ist geizig. Der hatte nicht genug Power, dass das reicht für 2000 Jahre. Ist mit den Aposteln gestorben. Schon mal gehört? Gar furchtbar. So, nächster Vers. Ganz wichtig. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, Amen, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Du auch nicht? Mal dir das an in deiner Bibel. Und wenn deine Bibel heilig ist, kauf dir eine unheilige und mal da drin. Und die Heilige stellst du ins Regal oder ins Gefrierfach, wo sie frisch bleibt. Okay? Aber die, mit der du arbeitest, mal dir das an. Und sag dir das jeden Tag. Das, was ich bereits erreicht habe, von dem lasse ich mich nicht mehr abbringen. Wenn du durch Prozesse der Veränderung bist, durch Tränen, durchs Tal der Tränen, durch Ablehnung, durch viele Dinge, die nicht so schön waren. Ich glaube, dass jeder von uns kann da strecken. Dann wisse, dass das nicht umsonst war. Amen. Dass es dich verändert. Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Die, die nach Gottes Ratschluss berufen sind, das bist du. Wichtig ist jetzt, wenn du da durch bist, wo musst du hinschauen? Nach vorne, nicht nach hinten. Oh, Pastor Thomas, können wir nachher mal reden? Weißt du, das Krasseste, was ich je erlebt habe in meiner Zeit als Pastor, war eine Frau. Können wir mal miteinander reden? Ich brauche ein Gespräch. Können wir mal Seelsorge machen? Ah, gut, die war neu, dachte ich mir. Komm, bist nicht so. Sei, was hast denn für ein Problem? Es ist kein Witz, was ich jetzt sage. Wirklich nicht. Es ist kein Witz. Ja, dann fange ich mal an. Sag, ja, fang mal an, dass wir das Bild verstehen. Ja, weißt du, damals im Kindergarten, da habe ich immer mit den Förmchen Sandburgen gebaut. Und da kamen immer die anderen Kinder und sind draufgetreten. Da habe ich geschwind lachen müssen, weil ich dachte, die macht einen Witz, ja? So als Einleitung, so als zum Auftauen, so ein Joke. Da guckt die mich an, so auf die Art, was machst du jetzt? Und ich merke so, guckst sie an und denkst so, ADS. Ach du. Die meint es ernst. Dann habe ich ich war noch jung und brauchte das Geld. Ich war frischer Pastor, wisst ihr, gell? War frisch in Hollywood. Ich habe jeden Job angenommen. Nee, Spaß, aber ich dachte, ich muss da durch. Ich habe mir 2 Stunden ihren Käse angehört. Da waren wir gerade mal an der Grundschule. Da habe ich zu Gott gesagt, wenn das mein Job ist, dann kündige ich gleich. Ich unterschreibe gleich, wo muss ich unterschreiben? Mach die, und dann hat Gott zu mir gesagt, Thomas, du bist nicht der Abfalleimer für die Leute. Und da habe ich verstanden, ja, das hat nichts mit Seelsorge zu tun, auch nichts mit Lieblosigkeit. Ich bin nicht der Abfalleimer für andere. Amen. Und vor 10 Jahren sagte mir ein Pastor einen Satz, den habe ich nie vergessen. Sagt, Thomas, wenn du nicht die Leute erziehst, erziehen sie dich. Kommt euch das bekannt vor mit euren Kindern? Sie eine Stunde schreien, dass sie ein Eis wollen und nach einer Stunde sagst, Schatz, bring dem Kind ein Eis. Das Kind hat gewonnen, Pech gehabt. Muss konsequent bleiben. Amen. Sonst haben sie dich erzogen. Ist es fest in dir drin, dass du verstehst, ich lass mir vom Teufel nicht mehr rauben, was ich habe. Amen. Hier waren so viele Leute in dieser Gemeinde. Bestimmt, wenn alle noch da wären, wären wir 200 Leute. Locker. 180, 200 Leute. Ich habe am Anfang nicht verstanden, dass die meisten Gemeindehüpfer sind. Dass ihr Pastor sie so verletzt hat. Und dann kommen sie hierher zum neuen Thomas in Heidelberg in der Anfangszeit. Ganz krass. Da waren wir hier, waren wir am Anfang so voll, bis 13, so voll, da saßen die Leute draußen im Gang. Fingen sie an, draußen im Gang zu sitzen. Habe ich gedacht, Mensch, hier geht's ab. Ich habe mich gefreut. Ich war immer noch jung. Habe nicht verstanden, dass die gar nicht von Gott geschickt sind, sondern von jemand anders. Das dauert eine Weile, bis du das checkst. Du freust dich und denkst, wow, Erweckung, Freude, die Leute kommen. Nein, es war nicht einer nicht bekehrt, die waren alle bekehrt. Und die waren alle so verletzt von ihrem Gemeindeleiter. Was denkst du denn, was die mit hierher bringen? Die Verletzung nicht, aber sich selbst. Ach so, dann ist ja die Verletzung auch dabei. Ah. Da musst du aufpassen, sortieren. Und ich habe gespürt über die Jahre, es gibt Leute, die verstehen, was Gott hier tut. Hier ist Universität, hier ist nicht Grundschule. Hier ist ein hohes Niveau im Geist. Das willst du oder du lehnst es ab. Dazwischen gibt's nichts. Du verstehst es oder du verstehst es nicht. Und der einzigste Grund, warum Leute gegangen sind, immer derselbe einzigste Grund ist, weil der Teufel den Punkt gesucht hat, wo ihre Seele noch herrscht. Seid ihr bei mir? Der einen Mann verletzt, die anderen enttäuscht. Wiederum andere wollten hier im Lobpreisteam singen, andere wollten predigen. Und vieles, vieles mehr. Das wollte ihre Seele. Gott hat es mir nicht gesagt. Versteht ihr? Versteht ihr den Unterschied? Und dann bekommt ihre Seele nicht, was sie will. Und sie reagieren wie kleine, bockige Kinder. Oder ich sage mal einen Satz und dann sind sie verletzt. Bin ich perfekt, mache ich alles richtig? Hä? Oder bin ich noch auf dem Weg? Bin ich der perfekte Pastor hier? Oder bin ich auf dem Weg wie ihr? Ich bin auf dem Weg. Und ich habe so oft erlebt, dass von 10 Punkten, die hier waren, waren sie mit 9 total glücklich. Und dann kam der eine Punkt. So, jetzt bin ich dann weg. Das lasse ich mir nicht bieten. 2 von den 180, 200 Leuten, 2 haben sich aussegnen lassen. 2. Der Rest ist gegangen wie die Sau vom Trog. Die haben nicht mal auf Wiedersehen gesagt. Ihr wisst es ja, die meisten. Man lernt, dass es keinen schmerzhafteren Prozess oder Job in dieser Welt gibt, als wie mit Menschen zu arbeiten. Stimmt es? Das kann dir jeder Lehrer bestätigen. Das kann dir jeder Arbeitgeber bestätigen. Jeder, der mit Menschen zu tun hat, weiß, es gibt nichts, was herausfordernder ist wie Menschen. Undank ist der Welt ein Lohn. Du betest für Leute, du befreist Leute und so weiter. Amen, stimmt es? Wir hatten einen Mann hier, der war krank. Habe ich für ihn gebetet, zu Hause. Gott hat ihn sofort geheilt. Sein kaputtes Knie. Sofort geheilt, sagt er zu mir, kann Gott auch Rücken heilen? Sag ich, klar, bete ich für seinen Rücken. Wow, kommt er wieder runter, hoch, der wusste gar nicht, wo die Welt ist. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt gib dein Leben Jesus. Hat er sich bekehrt. War ein halbes Jahr hier. Ein halbes Jahr hat er mir hier gesagt, wie man alles besser macht. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und so musst du und hier. Und er hat gesagt, das hat mir Gott alles nicht gesagt. Wo war er? Schwuppdiwupp weg. Ist das toll? Freue ich mich darüber? Nein. Aber ich lerne und lerne und lerne und lerne. Und was lerne ich? Wo gucke ich hin? Nach vorne. Und wisst ihr, das Lustige ist, ihr wisst es ja, der Heilige Geist hat mir am Anfang gesagt, Thomas, dein Kompass. Könnt ihr euch erinnern? Auf dem Schiff, du guckst nur auf den Kompass. Und der Kompass ist der Heilige Geist. Strömungen kommen. Hier kamen Leute rein, die wollten, weißt du, die Gemeinde ist wie eine Kuh. Die einen kommen, um die Kuh zu füttern, das sind die allerwenigsten, und die anderen kommen, um die Kuh zu melken. Und wiederum andere sehen in der Kuh den Steg. Sie wollen die Kuh schlachten. Die kommen hierher, um die Gemeinde zu zerstören. Wir hatten hier eine Frau vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, warum ich euch das sagen muss. Vielleicht ist es auch für jemand im Internet. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen gesagt, der Herr hat mir gesagt, ich muss jetzt auch für Leute im Internet predigen. Diese Frau habe ich hier predigen lassen. Da waren Bärbel und ich 2012 in Mexiko. Und dann hat die Frau hier hinter meinem Rücken gegen mich gepredigt. Und hat gesagt, ja, der Thomas verlangt den Zehnten. Wenn ich hier Pastorin wäre, müsstet ihr keinen Zehnten geben. Was soll das? Du lernst alles kennen in Gottes Zoo. Die lieben Tierchen und die, die beißen und stechen auch. Amen. Und in diesem ganzen Prozess musst du immer wieder deine Seele unter die Füße bekommen, weil deine Seele sagt, ich bin so verletzt. Deine Seele sagt, ich bin so enttäuscht. Deine Seele redet die ganze Zeit und sagt, wozu machst du das? Hör doch auf, lass es doch. Kennt ihr das? Aber wenn du irgendwann deine Seele unter die Füße hinkriegst und merkst, wow, toll. Die Seele ist manchmal wie ein Hund, den du aus dem Tierheim holst. Der war so süß. Der hat mich so süß angeguckt. Thomas, ich konnte nie Nein sagen. Da hat er mit dem Schwänzchen gewackelt. Oh, der war so süß. Die großen braunen Kulleaugen. So, dann hast du das Teil daheim. Dann beißt er dir jedes Kabel kaputt. Wirft die Vase um. Scheißt dir jeden Tag ins Wohnzimmer auf den Teppichboden. Pisst dir im Schlafzimmer in die Ecke. Und nach einer Woche denkst du, wer hat dieses Mistviech geholt? Wo ist die Reklamation? Wie kann ich den zurückgeben? Richtig? Stimmt's? Und so ist unsere Seele. Unsere Seele scheißt dir manchmal in die Ecke. die pisst dich an. Und du denkst, hier stinkt's. Und du wunderst dich, wo das herkommt. Was ist jetzt dran? Wer weiß es? Ist es dran, den Hund zurückzugeben? Weil der Hund hat an dich erzogen. Der Kreis schließt sich schon wieder. Du musst mit dem Hündchen lernen. Und ich sag dir eins, ein Hündchen aus dem Tierheim braucht mehr Aufmerksamkeit wie ein Welpe vom Züchter. Ein Kind, was in der christlichen Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern weise sind und nicht religiös. Die Kinder folgen Jesus nach, weil sie die Liebe sehen, weil sie sehen, wie gut es ist. Da brauchst du nicht viel machen. Das ist wie ein Haus bauen auf der grünen Wiese. Da musst du nicht viel machen. Wenn du aber einen Bauplatz kaufst und ein Haus zusammengestürzt da liegt, dann musst du erstmal Trümmer wegräumen. Das ist genauso viel Arbeit wie ein Haus bauen. Könnt ihr mir folgen? Das ist auch, wenn jemand geschieden ist und wieder heiratet. Die denken, das ist wieder eine grüne Wiese. Nein, dann du bringst ein zusammengestürztes Haus mit. Und dann musst du dieses Hündchen erziehen. Ich wundere mich oft über Leute, die sich einen Hund aus Rumänien holen oder aus Bulgarien oder sonst wo. Diese Tiere sind alle traumatisiert. Wenn du nicht bewusst weißt, was du tust, lass es bitte. Nur damit du sagst, ach, ich habe so ein Hündchen aus Rumänien adoptiert. Die schlimmsten Viecher manchmal, wirklich. Und ich liebe Hunde, versteht mich nicht falsch. An meinem Gebetsplatz, wo ich immer bin, jeden Tag kommen 20 Hundehalter. Und dann steigen sie aus und ich weiß immer, wer mit wem Gassi geht. Es ist selten der Halter mit dem Hund. Es ist immer der Hund mit dem Halter. Und dann erzählen sie mal, oder kommt er auf mich zu, bleibst du hier, der macht gar nichts. Und dann rufen sie mir hinterher, der tut nichts. Das ist mir der Lieblingsspruch, der tut nichts. Aber ich, komm her, ich gebe dir einen Kick. Oder? Und du weißt genau, die sind so bekloppt, die merken das gar nicht mehr. Die haben sich schon so lange selber belogen, dass die gar nicht mehr merken, wie doof sie sind. Dann der Hund steht hinten am Kofferraum. Los, spring rein. Der zeigt den Stinkfinger. Los, spring rein. Und der Hund guckt sie an und denkt mir, du bist so blöd. Ich weiß, wie es läuft. Ach, komm her, dann lupfe ich dich halt rein. Wupp, fällt mir nichts mehr ein. Oder wenn sie die Leine losmachen, dann der Hund ist weg. Ach, der kommt wieder, sagen sie dann. Der kommt wieder. Ja, ja, ist mir klar. Die Frage ist nur, wann und was er zwischenzeitlich gemacht hat. Wisst ihr, so ist oft unsere Seele. Die Seele ist genau so. Du musst deine Seele an die Leine nehmen und ihr trainieren, du laufst neben mir. Und geh mal zu Leuten und klingel. Wenn der Hund vor dem Herrchen an der Türe steht, weißt du, wer regiert. Guck dir Hundesachen an, Martin Rütter und wie die alle heißen. Die erzählen das da. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber. Stimmt es? Der Hund, mein Hund, der saß da am Wohnzimmer. Der hat nichts, ich habe mit meinem Hund alles trainiert. Mein Hund, ich habe keine Leine gebraucht. Mein Hund hat nur auf mich geachtet. Ich habe ein Jahr lang mit dem Hund trainiert. Jeden Tag eine Viertelstunde bis halbe Stunde. In Amerika schon. Und wo wir herkamen, mein Hund, ein Weibchen, war nur an meiner Seite. Die lief nur neben mir, die ist nicht weg. Ich bin mit der jeden Abend joggen gegangen, wo ich noch bei der Bundeswehr war, an der Hauptstraße entlang. Vierspurige Autobahn. Der Hund neben mir, der ist nicht weg. Egal wie viele Hunde da kamen, wie viele Menschen, die war immer bei mir. Die war trainiert, die wusste, was sie darf und was nicht. Wenn ich Auto gewaschen habe, mein Hund wusste genau, da ist der Bordstein, bis dahin darf ich weiter nicht. Mein Hund hat nie gebellt, außer ich habe gesagt, Lady, Achtung. Und dann fing sie an, die musste sich erstmal so einhusten, weil die nicht gewöhnt war zu bellen. Und dann ging sie so, und dann fing sie aber an, ich sag, wo ist er? Und dann ging sie ab, und dann haben alle Angst gekriegt. Und dann hat sie aus, und dann hat sie sich wieder hingelegt. Das ist ein richtiger Hund für mich. Ich brauche keinen zum Fressen und Scheißen. Da brauche ich keinen Hund dazu. Ich brauche keinen Hund, der mich zwingt, mit ihm Gassi zu gehen. Schau dir die Früchte an und du erkennst den Baum. Sorry, wenn ich jetzt vielleicht jemand auf den Schlips dreht, aber vielleicht hilft's ja auch. Deine Seele ist genauso. Und manche erklären ihre Seele genauso wie der Hund. Aber ich habe ihn so lieb. Der darf das halt, weil ich habe ihn so lieb. Krass, oder? Der darf das halt. Ja, meine Seele darf das. Meine Seele will jetzt abends so eine Schüssel Chips oder Popcorn. Morgen mache ich wieder Sport. Jeden Morgen mache ich Frühsport. Augen auf, Augen zu, Augen auf, Augen zu. Viertelstunde lang, dann bin ich wieder fit. Oh Herr, habe ich heute wieder einen Clown gefrühstückt. was wir bereits erreicht haben, wollen wir auf keinen Fall abbringen lassen. Amen. Du auch? Bist du dabei? Sagst du, ich lasse mich nicht abbringen von dem, was ich bisher erreicht habe. Das, was mich einen Preis gekostet hat, das wird mir der Teufel nicht klauen. Amen. Da, wo ich schon durch bin, ich fange nicht mehr in der dritten Klasse an, wenn ich in der neunten bin. Stimmt es? Halleluja. Okay, nächster Vers. Folgt alle meinem Beispiel. Welchem Beispiel? Geschwister. Und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Ich glaube, Paulus war ein Vorbild. Der war ein absolutes Vorbild, oder? Nächster Vers. Viele leben nämlich ganz anders. Und das ist wie wenn es gestern geschrieben hätte oder heute. Das ist so aktuell, oder? Viele leben nämlich ganz anders. Der Großteil der Christen lebt ganz anders. Die kennen Glauben nicht. Die haben keine Gebetserfolge. Die haben keine Heilungserfolge. Die stehen nicht fest. Die haben, bei jeder Nachricht kippen sie um. Die sind wie die Pötte da, diese Pins beim Bowling. Und der Teufel hat schon wieder eine Kugel gespielt. Boom. Und dann schmeißen sie andere noch mit um, freuen sich. Volltreffer. Hey, cool. Ich habe neulich wieder mit jemand geredet. Ja, unsere Gemeinde ist immer noch zu wegen Corona, weißt du? Habe ich gedacht, pff, verstehen kann ich es nicht, aber ist mir auch egal. Ich habe keine Lust mehr. Versteht ihr mich? Sollen sie doch zulassen, ist doch in Ordnung. Interessiert mich aber auch nicht. Kannst mir kurz als Info geben und dann ist gut. Ich erkläre mich nicht, die brauchen sie nicht erklären. Das ist wie wenn wir uns treffen irgendwo an der Autobahnraststätte. Da gibt's das Kaffee und den Burger King. Der eine geht da, der andere da und der Rest ist mir wurscht. Ich halte mich nimmer auf. Ich schaue nach vorne, ich habe einen Fokus. Ich bin hier nur ganz kurz, dann fahre ich weiter. Deine Geschichte interessiert mich nicht mehr. Amen. Ich hatte die Woche ein Erlebnis, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich war am Donnerstag an meinem Gebetsplatz, fahre ich hoch und da ist immer alles voller Hundehaare. Hundehaare hingeschissen. Neulich hat einer so ein Hunde, keine Ahnung was das so, wie so eine Katzentoilette, aber von unten da hingekippt, sieht's aus wie Sau. Denke ich, mein schöner Gebetsplatz, hat so nach Hund gestunken, da bin ich wieder gegangen. Aber am Donnerstag war ich oben, fahr hoch, denke, oh, keine Sau da. Oh, Halleluja, Halleluja, Jesus. Ich so raus, bete so, guck mir die Gegend an, hab als mein Fernglas dabei, guck mir die Natur an. Kommt ein Auto raufgefahren. Oh. Dann steigt da so ein Opa aus. Hey, was machst denn da? Was siehst denn durch dein Fernglas? Und quasselt mich die ganze... Kenne mir uns, habe ich gesagt, bitte quassel mich voll. Da fing er an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Eine Stunde lang. Ich immer wieder mein Fernglas geguckt, dachte, vielleicht merkt er was. Nee, die Bomben schlagen überall ein, der merkt nichts. Fing er an, wir sind von der Tschechei vertrieben worden. Am 28. Mai 45, wir hatten eine Viertelstunde Zeit, alles zu packen. Nee, 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 spiel mir das Lied vom Tod, ey. Oh. Und dann ist sie irgendwann gegangen. Ich war so innerlich, hab gedacht, ich so, sage ich was, sage ich nichts. Bin ich freundlich, bin ich unfreundlich? Ich war dann freundlich, hab nichts gesagt. Aber wo der weg war, habe ich drei Kreuze gemacht. Gottes Willen. Da erzähle ich das Barbara, abends war noch völlig entsetzt. Warum sind alte Leute so? Kommen ungefragt in deinen schönen Moment und quasseln dich voll bis zum geht nicht mehr. Diese Leute, mir ist so klar geworden, die leben in ihrer Welt. Alles muss für sie passen. Kein guten Tag, wer sind sie, wo kommen sie? Nee, einfach bub rein. Hey, was siehst du in deinem Fernglas? Was guckst du? Ununterbrochen. Ja, das ist unfassbar. Nächsten Tag sind wir essen gegangen, sitzen schön im Biergarten. War nur noch ein Tisch und dann kam so ein älteres Ehepaar noch zu uns. Saß ein Stück weit weg, dachte ich, Halleluja. Ich lüge euch nicht an. Anderthalb Stunden. Er mit mir und sie mit Bärbel. Die reden nicht miteinander, die reden gegeneinander und ziehen uns mit ins Boot. Sag ich zu Bärbel, weißt du jetzt, was ich meine? Und da habe ich gedacht, warum passiert mir das? Das hat noch andere Gründe. Aber ich habe gemerkt, boah, krass, wie die Leute in der Welt sind. Die kennen nur ihr Leben. Ihr Leben war das Schlimmste, ihre Kindheit war das Schlimmste. Kennt ihr das? Ihr alles. Und das musst du jetzt gefällig da sitzen bleiben, weil dein Essen ist noch nicht da. Du hörst mir jetzt zu. Heftig. Und da kommt was ans Licht. Nämlich genau so, wie sie gestrickt sind und wer sie regiert, ist ihre Seele. Die Leute reden nie, hör mir zu, diese alten Leute reden nie von der Zukunft. die reden immer nur von früher. Die gute alte Zeit. Wann soll denn das gewesen sein? Frage ich mich manchmal. In den 70ern, da war ich als im Neckar schwimmen, da war so viel Chemie im Neckar, bin ich raus, der ganze Körper voller roter Pusteln. War das die gute Zeit? Oder noch ein bisschen zurück, wo alles braun war. War das die gute Zeit? Oder im Kaiserreich, war das, versteht ihr, was ich sagen will? Es gibt nur eine gute Zeit, es ist die, wo du gerade lebst. Heute ist der wichtigste Tag deines Lebens. Und die zwei unwichtigsten Tage deines Lebens sind morgen und gestern. Aber heute ist der wichtigste Tag deines Lebens. Heute ist, wo du dich entscheidest. Amen. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Heftig. Nächster Vers. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Lies, was hier steht. Solche Menschen, egal ob gläubig, ungläubig, wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, sie reden nur von sich den ganzen Tag. Von dem, was ihnen wichtig ist, ihr Fressen, ihr Saufen, ihren Sex oder keine Ahnung, ihren Ruhm, ihren Erfolg, ihr Geld, ihren Reichtum. Das ist ihr Leben und davon reden sie. Und du merkst ganz schnell an der Frucht, wie ist der Baum. Richtig? Manche, die jammern ihr Leben lang, die sind in einer Opferrolle. Alle sind böse, nur sie nicht. Das ist wie die Nachricht im Radio Regenbogen. Auf der A6 kommt ihnen ein Falschfahrer entgegen. Sie, ihr kennt es. Einer, hunderte, die merken nicht, dass sie das sind. Und der Heilige Geist versucht was anderes. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Stimmt es? Wie oft ich hier, vor allem Frauen, aber es ist nicht nur ein Frauenproblem, wie oft ich hier Frauen hatte, die zu mir kamen und gesagt, Pastor Thomas, hast du wieder gesehen, du musst doch eingreifen. Dann denke ich mir, ich muss gar nichts. Es gibt nichts Bemerkenswerteres wie der Splitter und Balken. Gibt manchmal Leute, erzählen mir, Pastor, während dem Lobpreis, der und der hat das und das gemacht. Dann denke ich mir, woher weißt denn du das? Warum guckst du rum und beobachtest die Leute, anstatt Jesus anzubeten? Wisst ihr, warum ich in der ersten Reihe stehe? Nicht, weil ich Pastor bin, weil ich meine Ruhe will. Ich war jahrelang immer ganz hinten. Auch in der Schule saß ich immer hinten. Aber jetzt bin ich gerne vorne und bete an und sehe niemand, der mich ablenkt, wer rülpst, furzt in der Nase, bohrt. Amen. Der Splitter und Balken. Oder manchmal sagen mir Leute, ja Thomas, hast du nicht gehört, was die Komisches gebetet hat? Selber beten sie aber nie. Die hörst du nie laut beten. Ist das nicht interessant? Ich sage euch ja immer, die aggressivsten Nichtraucher sind die ehemaligen Raucher. Sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Ihr Fokus ist nur, was riechen, schmecken, fühlen, sehen. Da sind sie drin. Wenn du mit denen in den Geist willst, das begreifen die nicht. Was sagt der Geist dir? Welcher Geist? Mensch, fühl doch mal. In dir lebt jemand, der will dich führen und leiten auf einem guten Weg. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott macht einen Weg in der Einöde und eine Autobahn in der Wildnis. Ich sag's mal mit meinen Worten. Was heißt es? Das heißt, Gott ist in der Lage, einen Weg zu machen, wo man keinen Weg sieht. Im Dschungel oder in der Wildnis. Das heißt, wenn du Glauben hast, stehst du da mit jemandem, der völlig verzweifelt ist. Dann kannst du, wenn du im Geist bist, sagen, mach dir keine Sorge, Mädchen. Mein Gott ist im Straßenbau-Business. Und er macht so tolle Highways, der fragt dich vierspurig, achtspurig, wie du es willst. Amen. Und die ermutigen dich, die trösten dich, die bauen dich auf mit dem Wort Gottes, nicht mit irgendeinem Gefasel. Sondern die sagen dir vom Wort Gottes, hey, schau auf Gott. Er macht eine Bahn für dich. Amen. Und dein Geist empfängt es und sagt, Halleluja, Amen. Yes, danke für die Einordnung. Danke, Herr, dass ich wieder in der Spur laufe. Halleluja, ich sehe es noch nicht, aber danke Gott, du machst eine Bahn. Amen. Wie diese Bahn heißt, einen neuen Job, ein neues Haus, was auch immer, kann viele Namen haben. Amen. Du brauchst niemanden, der neben dran steht und sagt, ja, Bruder, das ist schon hart, gell? Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. Das Leben ist so ungerecht. Oh. Oh, wenn du wüsstest, durch was ich alles schon durch bin. Und dann, ich war mal im Kindergarten. Da habe ich mit Sand so, nein, 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 stopp, aus. Cut, 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 kenne ich schon. Das ist nicht lieblos, ehrlich nicht. Und ich mache mir auch nicht lustig über die Leute. Aber was ist nach einer Stunde vom Förmchen zerstören übrig? Was machen wir dann? An welchem Punkt sind wir angekommen? Hast du jetzt zu deinem Mitleidstorte noch eine Sahne obendrauf? Oder was soll ich mir dann Sorgen machen und sagen, das Leben ist hart? Soll ich mich fragen, hat mir auch schon mal jemand förmchen? Versteht ihr das Zeitverschwendung? Zurück zum Wort Gottes. Was sagt Gott darüber? Vergib deinen Schuldigern, wie der Vater dir vergeben hat. Punkt. Vergib. Segne die Tante. Schenk ihr den größten Sandkasten der Welt. Gönn ihr den größten Sandhaufen. Bet sie in die Sahara oder keine Ahnung. Im positiven Sinne. Wenn sie Sand liebt, bitte. Aber lass los. Vergib. Denk nicht mehr dran. Schau nach vorne. Amen. Nächster Vers. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wir dagegen sind Bürger des Himmels, die vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Herrn Jesus Christus. Wir sind Bürger des Himmels. Was sagt uns das? Wir denken, ich habe es euch schon oft gesagt, wenn mein Lieblingsbeispiel, wenn ein Amerikaner die Tür reinkommt, einen Kaugummi kaut und einen komischen Deutsch hat und einen Western Hood oder was immer, ein Cowboy-Stiefel und so ein Koppelschloss, und ein großes Pferd draußen steht mit 480 PS, dann weißt du, der ist von Amerika. Also Amerikaner, das sieht man riecht es, man spürt es, man, korrekt, stimmt es, seid ihr mir damit, ne? So, der muss ich nicht erklären. Man weiß es einfach. Und so musst du aus dem Himmel sein, du musst ein Himmelsbürger sein, du musst reden wie ein Himmelsbürger, du musst Kaugummi kauen wie ein Himmelsbürger. Geht es überhaupt? Naja, weiß ich nicht. Lassen wir mal stehen. Du musst einfach, man muss spüren, wow, bei dir ist was anders. Vanessa erlebt es oft. Bärbel hat es oft erlebt im Friseursalon. Ganz oft, immer wieder habe ich so Situationen, wo Leute sagen, sagen Sie mal, bei Ihnen ist irgendwas anders. Tata. Kannst du dich freuen? Was ist denn bei dir anders? Du weißt es ja, du bist von einem anderen Land. Richtig? Wenn der Amerikaner nach Russland geht, sagt, ich bin jetzt der amerikanische Spion. Ich fall da nicht auf. Der wird ganz schnell auffallen. Weil schon wie der läuft mit Kopf hoch und ich denke, der ist der Coole. Und die Russen laufen vielleicht so ein bisschen mit dem Kopf nach unten, weil sie alle Angst haben. Dann fällt er gleich auf. Amen. Du musst positiv auffallen. Du musst nicht der Checker sein und nicht angeben. Ich rede nicht vom Angeben. Das ist völlig kontraproduktiv. Gott widersteht dem Stolzen. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du richtig überzeugt cool bleibst. Wie in der Corona-Krise. Ich habe keine Angst vor Corona. Gib's mir in die Hand. Komm. Wer ist größer, Gott oder Corona? Und wenn die nächste Krise kommt. Ich finde es ja so lustig. Die haben alle haben Angst gehabt, es gibt nichts mehr zu essen in der Corona-Krise. Haben Dosen gekauft und alles. Aber ich habe dann nicht verstanden, warum sie alle Klopapier hatten. Weil wenn ich nichts mehr zu essen habe, das dauert ein bisschen. Er kommt langsam, aber dann kommt er. Aber okay, lassen wir es mal stehen. Okay. Wir dagegen sind die Bürger des Himmels. Nächster Vers. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln. Ja, yeah, da freue ich mich schon drauf. Nie wieder schwitzen, nie wieder frieren. Oh, nicht nur Sixpack, 18-Pack. Aber wisst ihr, solange wir auf der Erde sind, ist klar. Warum soll ich mich mit dem Sixpack zufrieden geben, wenn ich ein Fässchen haben kann? Aber das ist eine andere Geschichte. Aber hier, wir kriegen einen himmlischen Körper. Er wird uns seinem eigenen Körper gleich machen, einen himmlischen Körper, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wow, ohne Flecken, Runzeln, Mängeln oder irgendwas. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Amen. Halleluja. Er hat die Macht dazu und er benutzt sie auch. Halleluja. Psalm 34, 20. Jetzt kommt was. Soll dich nicht traurig machen, ist einfach nur eine Feststellung, ist eine Tatsache. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Stimmt es? Schon mal Leid erlebt, schon mal abgelehnt worden, misshandelt worden, vieles mehr? Ich glaube ja. Hebräer 3, Vers 6. Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Gott beweist seine Treue als Gottes Sohn. Christus beweist seine Treue uns gegenüber als Gottes Sohn über das Haus Gottes. Wer ist dieses Haus? Dieses Haus sind wir. Gott kann nicht anders wie treu sein. Also was kann dir passieren? Außer der Treue Gottes nichts. Ja, man kann dich umbringen. Man kann alles Mögliche mit deinem Leib machen. Aber mit dir kann man gar nichts machen. Versteht ihr? Wir wissen, ich bin nicht dieser Leib. Die Menschen in der Welt denken, sie sind dieser Leib. Und danach kommt nichts mehr. Oder sie werden wiedergeboren und was weiß ich, was sie alles glauben. Aber ich bin nicht dieser Leib. Ihr seht mich und kennt mich, wie ich aussehe, aber ich bin nicht dieser Leib. Thomas ist Geist, nicht Leib. Dieser Leib wird nicht weiterleben, aber der Geist wird weiterleben. Und das bleibt in Ewigkeit. Amen. Vorausgesetzt, wir halten voller Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Vorausgesetzt, mit anderen Worten, du musst festhalten. Du darfst nicht nach hinten schauen, du musst nach vorne schauen. Du musst loslassen, alles was da hinten ist, muss nach vorne schauen, sonst geht's nicht. Amen. Wenn ich jetzt zu dir sage, Hatschere, die sitzt am Weidischen, lauf mal zu mir her und ich sag, aber mit dem Kopf guckst du nach hinten. Das wird nichts. Die wird irgendwo hier stolpern. Und so ist es auch im Leben. Wenn du nach hinten schaust und nach vorne gehen willst, das wird nichts. Du musst deinen Blick nach vorne wenden. Amen. Halleluja. Und Gott beweist uns seine Treue. Jeden Tag aufs Neue. Amen. Ich gehe mal bis dahin. Ich wollte eigentlich euch noch was vorlesen, aber ich schaffe das zeitlich nicht. Und zwar, ich habe ein E-Mail gekriegt von einem Bruder und der ist auf einen Bericht von der Welt eingegangen. Kennt ihr die Zeitung Die Welt? Und die hat am 6.8. hat die einen Bericht gebracht und ihr habt ja die Explosion mitgekriegt in Beirut, ne? Und dieses Zeug war vorgesehen für einen Angriff für Israel. Die wollten es nach Israel tun und es dort in die Luft jagen. Ja, diese 2750 Tonnen. 2750 Tonnen. Die hatten so viel Sprengkraft wie ein Drittel der Hiroshima-Bombe. Wisst ihr das? Wenn ihr wollt, schicke ich euch das als E-Mail-Anhang. Könnt ihr selber lesen. Ich schaffe es jetzt nicht mehr mit dem Vorlesen. Ist mir auch zu lang. Und ich bin auch müde und durchgeschwitzt. Aber ich habe mir so gedacht, krass. Das, was sie sehen, das enden sie. 300.000 Menschen ohne Wohnung. Hunderte tot. Ein Drittel von Beirut komplett zerstört. Ihr wisst ja, Beirut war mal die Pelle des Orients, war eine französische Besatzungszone. Die waren total französisch geprägt. Beirut war wie das Paris des Orients. Es war eine moderne Stadt in den 60er Jahren noch. Eine topmoderne Stadt, wunderschön. Wirklich eine Pelle. Und dann haben die Christen immer mehr Moslems reingelassen, weil sie so gut sind. Und dann haben die Moslems angefangen, die Christen abzuschlachten. Und es gab einen Bürgerkrieg, der bis heute hält. Merkt ihr, wie das zu diesem Thema dazugehört mit unserem Seminar? Lasst euch nicht ablenken. Komm, bleib bei. Noch 2-3 Minuten. Wir machen noch Abendmahl dann, okay? Und ich habe mir so gedacht, ist es nicht? Könnt ihr euch daran erinnern an den arabischen Frühling, wo der losging? Wo sie alle gerufen haben, wow, jetzt wird die ganzen islamischen Länder werden jetzt demokratisch. Angefangen in Ägypten und überall. Ich habe zu Barbara gesagt, ich höre lieber, was der Heilige Geist mir sagt. Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, Thomas, das wird alles ganz schlimm enden. Die werden Bürgerkrieg haben. Warum? Weil sie seit Jahrzehnten schreien, Tod für Israel. Und alles, was sie Israel gewünscht haben, ist auf sie gekommen. Marokko, Tunesien, Libyen, Bürgerkrieg ist bis heute in Libyen. Syrien ist Bürgerkrieg bis heute. Ägypten. Amen. Stimmt's? Und genau dasselbe ist jetzt in Beirut passiert. Ich wusste... Ich sehe auch gar nicht ein, dafür zu beten. Ich bete dafür nicht. Ich bete auch nicht für die Leute da. Ich tue es nicht. Wenn der Herr mir das sagt, tue ich es. Aber ich tue es nicht aus, oh, da müssen wir beten. Wird wieder Kettebrief geschickt an alle Christen. Müssen wir beten. Es geht mir so auf die Nerven. Frag doch mal den Heiligen Geist, ob der das will. Leute, das ist Gericht Gottes. Glaubt ihr das oder nicht? Gott hält seine Hand über sein Volk. Und er lässt nicht zu, dass die Juden vernichtet werden. Er lässt es nicht zu. Und das, was sie gesät haben, 6 Jahre haben sie das Zeug gesammelt. Wahrscheinlich überall auf der Welt aufgekauft. Und dieser Scheich hat es in einer Radioansprache gesagt, dieser Großmufti von Beirut. Wenn ihr wollt, kriegt ihr das Mail von mir, könnt ihr es selber lesen. Ist kein Fake, ist nicht erfunden, ist in der Welt geschrieben. Zeitung die Welt, weltliche Welt. Ist das nicht interessant? Und das sind unter anderem auch, hat der israelische Geheimdienst England gewarnt, Deutschland gewarnt, da haben sie auch schon gesammelt. Mehrere tausend Kilo. Wenn der israelische Geheimdienst nicht so gut wäre, wären hier schon viele tausende Deutsche tot. Wisst ihr das? Dass der deutsche Geheimdienst ständig Informationen kriegt von den Israelis, die bezahlen mit ihrem Leben damit. Damit wir leben können. Aber Gott ist gut, oder? Nochmal, zum Abschluss. Keine Angst zulassen, nicht nach hinten schauen, nach vorne schauen, in der Freude bleiben, in der Begeisterung. Gott ist immer noch derselbe. Und er sagt dir alles, was du wissen musst. Er führt dich in alle Wahrheit, er zeigt dir alles, auch wenn er dir manchmal einen Spiegel vorhält. Dann weißt du, das ist auch gut. Weil dann siehst du, okay, ich sehe es ein, da muss noch was weg. Und es ist gut, dass wir frei werden, dass wir nach vorne schauen. Ist es gut? Halleluja. Paulus hat gesagt, ich strecke mich aus nach dem Ziel. Triff heute Morgen eine Entscheidung, mach mal deine Äuglein zu. Geh in Geist und sag, Heiliger Geist, danke für das Wort heute. Heiliger Geist, bin ich zielfokussiert? Bin ich in meinem Leben in der Spur noch? Bin ich noch auf dem richtigen Weg, Heiliger Geist? Herr Jesus, folge ich dir noch nach mit ganzem Herzen? Ist alles noch richtig eingerichtet in meinem Leben oder stimmen da ein paar Takte nicht mehr, ein paar Taktungen nicht mehr? Gibt's da Dinge, die dir nicht gefallen, die nicht in Ordnung sind? Ich erlaube dir, Herr, dass du mir das zeigst, dass du mich darauf hinweist, dass du mich in die richtige Spur führst. Herr, zeig mir, wo Unglauben sich eingenistet hat. Zeig mir, wo Dinge, Enttäuschungen, Verletzungen, Missbrauch aus der Vergangenheit mich bis heute aufhalten und bremsen, weil sie mich kontrollieren in meinen Emotionen, weil sie mich kontrollieren, weil ich den Blick, meinen Fokus nicht habe. Ich habe eine Lupe anstatt einem Fernglas. Herr, wenn ich ein Fernglas brauche, schenk mir das Fernglas zu sehen, wo du mich hinführen willst. Schenk mir neu eine Vision für mein Leben. Schenk mir neu eine Vision für das, was du mit mir persönlich vorhast. Herr, nimm alles weg, was dich nicht meint. Jede Lüge, jeder Missbrauch, alles, was der Feind an Lügen in mich hineingesät und manifestiert hat, selbst da, wo ich denke, es ist von dir, nimm das alles weg. Mach mich ganz frei, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Heiliger Geist, ich bete als Pastor, dass du nachschiebst. Bei jedem, der die CD bekommt, der im Internet hört, der hier sitzt, Vater, dass du nachschiebst. Zeig den Menschen in den kommenden Tagen, ob alles noch passt oder ob irgendwo was nicht passt. Und nimm alles weg, was klemmt. Nimm jede Klammer, die den Schlauch abklemmt, weg, damit es wieder fließen kann in Jesu Namen. Dass die Freude wiederkommt, die Begeisterung, die Vision. Papa, dass Alkohol, Drogen und allen anderen Missbrauch und allen Dreck dieser Welt uns nicht mehr wichtig ist, dass es uns nicht mehr kontrolliert und manipuliert, sondern dass wir frei davon sind, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und danke, Herr, dass du heute wieder einen mächtigen Rohrreiniger benutzt hast. Und danke, Herr, dass Frucht bringen wird bei jedem. Danke, Herr, für jeden, der heute in dieser Hitzen, in dieser Affenhitze da ist, sich auf den Weg gemacht hat, um dich zu suchen, dich zu hören. Herr, dein Wort sagt, du bist ein Belohner von denen, die dich suchen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Halleluja.